Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Ist Pal Dardai der Störenfried bei Hertha oder nicht?
Hand verlesen, unsere Gesichter des 7. Bundesligaspieltags.
Doppeltes EM-Teamgold mit B-Teams bei Nina Mittelhand zum Beispiel. Da kam nach dem Olympiafrust die Tischtennislust endlich zurück.
Umweltschutz. Felix Neureuther kritisiert den Weltcup-Start im Oktober als nicht zeitgemäß.
Da sind sie am heutigen Montag. Die Themen, die Stand jetzt um 7.07 Uhr das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu natürlich wie immer Top und Flop und ein Ereignis des heutigen Tages in der Sportgeschichte. Und da geht's um den Todestag einer Serie A-Legende.
Und damit guten Morgen, guten Start in die neue Woche. Ihr hört Stand jetzt, den ersten Sportpodcast des Tages und natürlich mit einer Menge Informationen, die wir zusammen mit unserem Partner, dem Sportinformationsdienst SID, aufbereitet haben. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus und ich wünsche euch einen, ja, hoffentlich ruhigen und wenig aufregenden Wochenstart, zumindest ein bisschen weniger ungemütlich, als er vielleicht aktuell für Pal Dardai bei Hertha BSC ist.
Ja, 7 Spiele, 5 Niederlagen und ganze 20 Gegentore. Die Defensive offen wie ein Scheunentor und im Spiel nach vorne hoffnungslos unkreativ. Kaum Chancen, kaum Tore.
Bilanz des Schreckens. Aber woran liegt das? Am Trainer vielleicht? Also Dardais Zukunft wird ja schon seit Wochen diskutiert. Das weiß er ja auch selbst und hat am Samstag nach der Niederlage gegen Freiburg dann auch typisch fußballerisch in der dritten Person über sich selbst gesagt, wenn er stört, müssen sie das sagen. Bisher hat aber keiner definitiv irgendwas gesagt in die Richtung. Deshalb fragen wir uns mal in zweimal je 40 Sekunden, Andreas, stört er?
Naja, der Trainer ist nun mal immer das schwächste Glied, am einfachsten auszutauschen. Dabei sollte man bei Dardai aber auch nochmal die Umstände betrachten. Ist ein verdienter Herthaner. Letztes Jahr hat er in einer Last-Minute-Aktion den Abstieg verhindern können. Und dann hatte Hertha im Sommer schließlich auch eine ziemlich miese Transferperiode, muss man sagen. Viele Neuzugänge kamen spät, talentierte Spieler sind abgegeben worden. Der endgültige Kader stand erst ziemlich spät fest. Dann kamen noch Verletzungen obendrauf. Das ist schon viel Handicap auch für einen Trainer. Und er sagt es richtig. Was soll er gegen Standard-Gegentore machen? Die beruhen sehr oft auf individuellen Patzern. Also, ich würde sagen, er soll bleiben.
Eine Punktlandung, hervorragend. Ja, dann möchte ich meinen Senf dazu natürlich auch noch abgeben. Stimmt alles, aber der Kader, der gibt definitiv trotzdem mehr her, als Dardai Stand jetzt rausgeholt hat. Und eine Spielidee hatte er trotz der von dir aufgezählten Punkte immer noch nicht gefunden. Das hätte er aber schon mal vermitteln können. Also davon sehe ich überhaupt nicht. Stattdessen Stückwerk, Einzelaktionen, viel Zufall und das nach immerhin schon 7 Spielen in der neuen Saison. Und hinten Stabilität hat er ja auch nicht reingebracht. Das war ja früher mal so seine Stärke, aber das scheint nicht zu passen. Vom Kader her sind Mainz und Köln sicherlich auch nicht besser, aber die haben immerhin eine Spielidee und das sieht man dann auch. Und bei Dardai hört man immer wieder nur, ja, wir müssen nichts ändern oder ich habe die Fehler schon 100-mal angesprochen. Ja, ist ja schön, aber das ist ja eigentlich ein Offenbarungseid, wenn das sich dann trotzdem nichts ändert. Also, um die Eingangsfrage zu beantworten und ich habe die Zeit jetzt gnadenlos überzogen, ja, Dardai stört.
Naja, also ich meine, ist ja auch eine klare Aussage, da kann man auch mal überziehen, nicht? Vielleicht hat er ja auch schon seine Zeit bei Hertha überzogen, um das mal im gleichen Duktus zu nennen. Was meint denn ihr dazu? Was meint ihr zu Pal Dardai? Muss er weg? Soll er bleiben? Wer ist das Problem bei Hertha? Ist es das Gesamtkonstrukt? Teilt uns eure Meinung sehr gerne mit. Vielleicht ja auch, was Freddy Bobic falsch gemacht haben könnte. Per WhatsApp-Sprachnachricht unter 0331 298 5028 0331 298 5028.
Stand jetzt. Aktuell.
Ja, der arme Pal Dardai, das war sicher einer der Verlierer des Spieltags, auch wenn er Stand jetzt eben noch im Amt ist bei Hertha. Aber gibt ja auch Gewinner.
Ja, Borussia Mönchengladbach zum Beispiel und da vor allem ja, der Matchwinner des Samstags, Breel Embolo, denn der hat beim 3:1 der Borussia gegen Wolfsburg einen ganz, ganz starken Eindruck hinterlassen von Beginn an. Richtig abgeliefert, tolles Fallrückzieher-Tor zum 1:0 und nur 90 Sekunden später dann auch noch einen tollen Pass zum 2:0 gespielt.
Und dann hat er ja in der Nachspielzeit oder bis in die Nachspielzeit nach jedem Zweikampf nachgesetzt, immer reingeworfen ins Getümmel. Und er hat in der zweiten Hälfte, muss man auch nicht vergessen, auch noch einen Elfmeter rausgeholt. Den hat dann Kollege Stindl etwas verhühnert. Aber das schmälert natürlich Embolos Leistung nicht. Sie sorgte immerhin für Gladbachs ersten Auswärtssieg in Wolfsburg seit fast 18 Jahren und lässt Gladbach endlich auch auf bessere Zeiten für die Mannschaft in dieser Saison, aber auch für Embolo selbst hoffen.
Ja, dann was der Junge kann, das hat er schon oft bewiesen. Problem bei ihm ist allerdings, ihm fehlt die Konstanz und die wäre ja wichtig für ihn persönlich, aber auch für die Borussia, um die Saisonziele dann zu erreichen.
Und es gab noch einen Mann, der dem 7. Spieltag seinen Stempel aufgedrückt hat. Gab ganz viele, aber wir haben uns noch einen weiteren Stürmer mal rausgepickt. Freiburgs Nils Petersen nämlich. Auch ihm gelang ein Fallrückzieher-Tor und das typisch für ihn mal wieder als, na, Joker, genau. Ja, zwei Minuten im Spiel, dann hat er den Sieg gegen Hertha unter Dach und Fach gebracht. Das 30. Joker-Tor seiner Karriere. Ja, er ist und bleibt einfach der Trumpf des Tages.
Im Stile eines richtigen Torjägers, Gewusel im Strafraum, der Ball fällt irgendwo runter, die Verteidiger können nicht klären und Petersen, der reagiert mal wieder am schnellsten und für Freiburg ganz wichtig, denn der Lauf geht weiter, auch im 7. Spiel keine Niederlage, sondern der 4. Sieg.
Ja, und davon kann unser Lautsprecher des Spieltags nur träumen. Manuel Riemann, der Keeper vom VfL Bochum, der hat jetzt schon die 5. Saisonniederlage mit seinen Bochumern kassiert. Und der war so richtig, richtig sauer. Der hat seine Vorderleute erst auf dem Platz, so in Olli Kahn-Manier, ohne zu schütteln. Und dann aber noch verbal vor der Kamera der TV-Station so richtig durchgeschüttelt.
Ja, bei einer Ecke weiß ich schon, dass ich mein eigenes Tor verteidigen muss, aber anscheinend wissen das nicht alle, motzte der wie schon vor einer Woche zuvor beim Spiel gegen Stuttgart.
Ja, aber diesmal redete er sich richtig in Rage und er pickte sich mit Elvis Rekbescheid dann auch noch einen Kollegen, ja, namentlich raus. Den hat er dann ein bisschen an Pranger gestellt, bemängelte dessen Defensivarbeit, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und da muss man sagen, in der Sache war das sicherlich richtig, aber vielleicht hätte er die Kritik etwas neutraler, ein bisschen allgemeiner formulieren können. Vielleicht hätte er sich da keinen direkt rauspicken sollen.
Ja, das stimmt. Allerdings ist es vielleicht auch genau diese direkte Ansprache, die die Mannschaft aufweckt, erwecken könnte. 4 eigene Tore und 16 gegen sich. Das ist nach dem 7. Spieltag schon eine Bilanz zum Absteigen.
Jetzt haben wir aber noch den Matchwinner des Wochenendes für euch. Den haben wir uns aber aufgehoben für unsere Rubrik Top und Flop.
Top und Flop.
Top des Tages ist Kevin Trapp, der herausragende Torhüter von Eintracht Frankfurt, der mit seinen ungefähr 10 Paraden die Bayern entnervt und Frankfurt ausgerechnet in München den ersten Saisonsieg bescherte und damit die Hoffnung der Bundesliga auf Spannung und auf einen vielleicht doch nicht so alleinigen Alleingang der Bayern zum Titel nährte.
Ja, Alleingang ist aber ein gutes Stichwort, bringt uns nämlich zum Flop des Tages und Flop des Tages ist das Material, nämlich das von Radsportler Gianni Moscon, der wurde ja bei Paris-Roubaix dann noch eingeholt nach Solofahrt, aber das lag nicht unbedingt daran, dass die Konkurrenz so gut war auf diesem wirklich fiesen Untergrund voller Schlamm, Kopfsteinpflaster, das war richtig, richtig fürchterlich. Nee, das lag am Material und dieses Material ist eben unser Flop des Tages, das wurde ihm zum Verhängnis, dem guten Gianni Moscon, als Solo Fahrer fuhr er dem Sieg entgegen. 30 Kilometer vor dem Ziel kriegte er dann einen Defekt. Da hatte das Material das erste Mal versagt. Und weil dann ein Mechaniker in die Reifen des Ersatzrades viel zu viel Luft für die nassen und rutschigen Verhältnisse gepumpt hatte, dann stürzte er dann auch nochmal und am Ende siegte nicht er, sondern Sonny Colbrelli.
Stand jetzt aktuell.
Die Tischtennis-Mannschafts-Europameisterschaft im rumänischen Cluj ist seit gestern vorbei. Und die hat vor allem wieder eines gezeigt.
Das deutsche Tischtennis ist einfach top in Europa. Das hatten sie ja schon bei der Einzel-EM bewiesen, die deutschen Teams. Da hatten Timo Boll und Petrissa Solja die Titel gewonnen. Dann hatte Solja mit Chan Xiaona im Doppel auch noch triumphiert. Und zudem ging ja auch noch das Mixed nach Deutschland an Dan Kyu und Nina Mittelham.
Auch bei Olympia gab es Medaillen, das Europe Top 16 war fest in deutscher Hand und jetzt eben auch die Mannschafts-Europameisterschaft, 2x Gold.
Und das sogar bei Männern und Frauen nur mit dem zweiten Anzug. Bei den Frauen, da hatte die neue Bundestrainerin Tamara Boros nämlich auf ihre drei etatmäßigen Topspielerinnen, Petrosa Solja, Han Jing und Shan Xiaona, verzichten müssen. Dafür sprang vor allem aber Nina Mittelham so richtig in die Bresche. Die hatte ja schon das Europe Top 16 gewonnen. Sie steuerte im Finale gegen Gastgeber Rumänien dann bei der EM gleich zwei Siege bei und untermauerte damit wieder ihre aktuell absolut Topform. Sie hatte nur in der Gruppenphase gegen Spanien ein Match abgeben müssen, sonst alles gewonnen. Und sie ging vor allen Dingen mit gutem Beispiel und starken Nerven und, wie würde Jogi Löw sagen, höchster Konzentration voran beim 3:1-Sieg dann gegen Rumänien.
Ja, und das war so nicht wirklich zu erwarten. Viertelfinale war das Ziel, aber mit dem Titel hat keiner so wirklich gerechnet. Tischtennis.de beschreibt diesen Titel als das Wunder von Cluj, weil es eben das B-Team richten musste und gegen die war Gastgeber Rumänien eigentlich der Favorit. Aber am Ende hatte Rumänien eigentlich gar keine Chance gegen Team Deutschland. Also niemand konnte sie aufhalten.
Und da müssen wir auch nochmal Nina Mittelham ein bisschen hervorheben. Die hatte ja bei Olympia diesen dritten Platz im Team nicht gekriegt. War unheimlich gefrustet danach. Aber sie hat sich aus diesem Loch, wie sie selbst sagt, dann wieder rausgezogen. Und zwar selbst rausgezogen, sich wieder neu motiviert. Nicht den, wie würde Lothar Matthäus sagen, Sand in den Kopf gesteckt, sondern sie hat Leistung gezeigt. Erst beim Europe Top 16 abgeräumt und jetzt eben bei der EM die schon angesprochenen Führungsqualitäten gezeigt und das Team zu Gold gesteuert.
Zum 49. EM-Gold bei der 63. Austragung und zur 132. DTTB-Medaille insgesamt.
Und der ließen die Herren dann gegen Russland noch die 133. folgen und auch die war natürlich golden und auch die wurde erkämpft mit dem B-Team, denn auch bei den Männern, da waren die Topstars nicht mit dabei. Timo Boll und Dimitri Ovtcharov, die hatten sich eine Pause gegönnt.
Und dafür holten Patrick Franziska, Benedikt Duda und Dang Jiu die Kohlen aus dem Feuer, schlugen Russland und gewannen dann ebenfalls Gold und die Herren, für die war das der 50. EM-Titel.
Und der letzte EM-Doppelsieg der deutschen Männer und Frauen war 2013 in Österreich gelungen. Also es wurde auch mal wieder Zeit.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute geht es in unserem Blick zurück in der Sportgeschichte um eine Legende der Serie A.
Der Todestag von Silvio Gol jährt sich nämlich heute zum 25. Mal. Silvio Gol, das war der Spitzname, den man in Italien Silvio Piola verpasst hatte. Und das ist bis heute der erfolgreichste Torschütze der Serie A ever. Zwischen 1930 und 1954 schoss er in 537 Ligaspielen 274 Tore.
Und dazu muss man wissen, die Serie A pausierte ja während des Zweiten Weltkrieges für 2 Jahre und damit war auch die Karriere von Piola unterbrochen.
Er traf vor der Weltkriegsunterbrechung und er machte danach natürlich entsprechend weiter und er war ja auch Nationalspieler und da ist seine Torquote letztlich noch beeindruckender als in der Liga. 34 Länderspiele machte er und traf dabei 30 Mal und 1938 wurde er mit Italien dann auch Weltmeister und er traf im Finale gegen Ungarn damals sogar 2 Mal.
Ja, allerdings hatte er natürlich auch Rückschläge hinnehmen müssen, 1947 zum Beispiel, da war er schon 34, da sortierte man ihn bei Juventus Turin aus.
Ja, aber das machte ihm nicht so viel aus, er ging dann eben zu Novara Calcio und machte dort seine Tore einfach weiter. In den 7 Jahren in Novara bestritt er 185 Partien und schoss 86 Tore.
537 Ligaspiele war auch fast 3 Jahrzehnte lang der Serie A Rekord, dann brach ihn erst Dino Zoff im Jahr 1980 war das.
Und 16 Jahre später, am 4. Oktober 1996, starb Silvio Gol Piola dann im Alter von 83 Jahren.
Stand jetzt aktuell.
Und damit kommen wir jetzt mal zum Skifahren. Es ist bald wieder soweit. Die Weltcup-Saison beginnt ja schon in ungefähr 3 Wochen wieder. Ende Oktober steigt der traditionelle Saisonauftakt in Sölden dort auf dem Rettenbach ferner, dem Gletscher dort.
Und Felix Neureuther, Skifahrer im Ruhestand mittlerweile, aktueller ARD-Experte, dem schmeckt das so gar nicht. Der setzt sich nämlich mittlerweile sehr stark für den Schutz der Gletscher ein, obwohl er weiß, dass sein eigentlich so geliebter Skirennsport dafür dann auch Abstriche machen muss.
Ja, zuletzt drehte Neureuther mir für National Geographic eine Dokumentation, die sich Rettung der Alpen nennt. Und im Interview mit dem Sportinformationsdienst hat er erklärt, was ihm an dem Saisonauftakt, und zwar Ende Oktober in Sölden und generell im sommerlichen Gletschertraining, so missfällt.
Wir müssen versuchen, dass wir die Gletscher so gut schonen, wie es nur geht. Und da ist es für mich nicht mehr zeitgemäß, im Juli, August oder auch im September auf dem Gletscher Ski zu fahren. Es fangen ja schon die 9- oder 10-jährigen Kinder an, im Juli oder im August auf dem Gletscher Ski zu fahren. Also das macht für mich überhaupt so gar keinen Sinn. Die sollen im Sommer ins Schwimmbad gehen, die sollen draußen spielen, aber doch nicht schon auf dem Gletscher auf 3000 Meter Höhe Skifahren.
Der Skirennsport, der hat für Neureuther nämlich aktuell ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Wie willst du noch etwas glaubwürdig gestalten, wenn du im Sommer auf Gletschern fährst, die bald nicht mehr vorhanden sein werden?
Was fordert Neureuther denn konkret vom Skisport? Wie soll das sommerliche Gletschertraining verhindert werden?
Ich meine, das ist in der Formel 1 ja auch nichts anderes. Da gibt es ein Testverbot und das kannst du beim Skifahren ganz einfach ausführen, indem es einfach nicht mehr erlaubt ist, im Sommer auf dem Gletscher Ski zu fahren. Punkt aus, fertig.
Neureuther stellt auch den traditionellen Saisonauftakt im Oktober in Sölden in Frage. Er plädiert für eine Verschiebung in den November.
Und dann musst du halt den Saisonauftakt, dann hast du den halt nicht Ende Oktober auf dem Gletscher in Sölden, sondern dann hast du ihn halt Mitte November. Dann liegt der Naturschnee und dann ist auch alles in Ordnung. Aber Ende Oktober ist für mich auch nicht mehr zeitgemäß.
Neureuther hofft auf ein Umdenken im Weltverband und dem neuen FIS-Präsidenten.
Das ist wirklich auch meine Hoffnung in den Johann Elias, der auch wirklich tolle Umweltprojekte hat, dass der solche Dinge umsetzt. Dass er nicht nur auf die finanziellen Dinge in der FIS sich darum kümmert, sondern dass er nachhaltig denkt, dass er in die Zukunft denkt.
Felix Neureuther kritisiert im SED-Interview Gletscherrennen und den frühen Start in den Weltcup.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, der Montag, das ist ein eher Mauersporttag, würde ich mal sagen. Nicht so viel los bei der WM der Ringer in Oslo. Da steigen die Frauen heute ins Geschehen ein. In der Basketball-Champions League, da duellieren sich sonst noch Burgos und Beşiktaş.
Oh, das Highlight des Tages laut SID ist ein Drittliga-Duell zwischen Magdeburg und Türkgücü München. Da geht es für Magdeburg darum, den Vorsprung an der Tabellenspitze weiter auszubauen.
Ja, ob das klappt oder nicht, darüber halten euch dann die Kollegen vom Sportradio Deutschland sicherlich ganz aktuell auf dem Laufenden. Alle 15 Minuten gibt's dort frische News und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de-Universum hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und morgen früh sind wir dann wieder für euch da, wie immer ab 7.07 Uhr im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und da habt ihr heute ganz viel Zeit, ja, ein bisschen euch durchzuhören. Ist ja nicht viel Sport aktuell los, also könnt ihr doch mal ein paar Podcasts euch reinziehen, vielleicht eine neue Serie für euch entdecken, irgendwas, was euch besonders am Herzen liegt, mal etwas näher anhören und vielleicht werdet ihr Fans der einen oder anderen Serie bei uns. Wir haben ja nur so ungefähr 250 bei uns auf der Seite. Also ihr habt einen Tag Zeit, euch da mal durchzuklicken. Morgen fragen wir das dann ab. Ne? Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.